kommen wir doch
am Ende.
Das ist
doch eine interessante Fragestellung jedenfalls, die ich jetzt rüber...
Ist aber ein bisschen laut im Hintergrund, ne? Da hat es sich schon bewegt. Kommen wir noch kurz zu Roland Koch. Und du bist ja so groß. Wo bist du denn so groß? Ich mach dich mal ein bisschen kleiner, nichts für ungut. Dann schauen wir mal vorbei bei Maischberger und Roland Koch. Der redet nämlich über die Bundesregierung, Merz, Migrationspolitik und die AfD. Ich habe mir sagen lassen, dieser Mann bringt neue Visionen nach vorne. Ich schaue jetzt hier auch gerade nochmal live in das Like-Dislike-Verhältnis hinein. Maischberger, ja, da haben wir sie. Und das ist nicht gut angekommen. Ja, also du siehst hier tatsächlich sehr, sehr schönes Like-Dislike-Ratio, 150 zu 195 Downvotes.
Oh.
Das kann nur gut werden. Wenn es uns langweilig wird, ja, dann brechen wir es ab. Ich würde aber trotzdem sagen, wir schauen mal rein, was dieser Mann uns über die AfD unter anderem zu sagen hat. Vor allem auch über Migrationspolitik als CDU-Stimme, ja. Wer war Roland Koch überhaupt? Ja, das ist auch eine Frage, die wir an der Stelle klären sollten. Roland Koch selber ist nämlich deutscher Manager, Rechtsanwalt und ehemaliger Politiker. Er war von 1999 bis 2010 Ministerpräsident von Hessen, 98 bis 2010 Landesvorsitzender der CDU Hessen und vom 11., ja, vom 1. bis zum, na, keine Ahnung was, Vorstandsmitglied von deiner Mutter, ist jetzt auch egal, CDU. Meine lieben Freunde.
Meiner Mutter.
Das ist doch eine...
Ich bitte um Entschuldigung. Ja, diese Aufklärungsclips, die haben mich vorhin betroffen gemacht.
Machen einen fertig, ne? Ja. Die machen einen richtig fertig.
Ja. Hast du das übrigens jetzt auch mit dem neuen OBS, mit dem OBS-Update, dass Discord dir in OBS angezeigt wird?
Ja.
Hier, OBS erkennt es so, dass Discord jetzt hier, ich weiß nicht, ob du das Bild siehst, dass Discord hier gerade in dem Fenster, was ich intern bei OBS nochmal für die Einstellung aufgemacht habe, dass da jetzt unser Call drin angezeigt wird. Vielen Dank. Danke. Ich habe fast vergessen, dass wir miteinander sprechen. Sehr gut. Danke, OBS. Springen wir mal rein, lieber Matthias, und lassen uns verwöhnen von einer Runde Maischberger, bei der ich übrigens vielleicht hier so ein bisschen beschneide, hier so ein bisschen so mache und auch vielleicht so ein bisschen was hiervon mache, aber das habe ich schon. Alles klar, wir schauen mal.
Interessante Fragestellung jedenfalls, die ich jetzt rübernehme zu dem Mann, der eben all diese Fragen schon behandelt hat, als er Ministerpräsident war in Hessen. Und ein wichtiger Kopf, ein wichtiger Denker in der CDU. Heute ist er sozusagen im Kosmos von Friedrich Merz und berät. Herzlich willkommen, hier ist Roland Koch. Guten Abend, Herr Koch.
Guten Abend.
Herr Koch, Sie haben mit Merz einiges gemeinsam, auch dass Sie beide sozusagen der Politik mal den Rücken zugewandt haben und in der Wirtschaft dann gearbeitet haben. Sind Sie, oder sagen wir so, ist Merz der Mutigere oder der Ehrgeizigere, dass er so dran geblieben ist und jetzt ist er im Kanzleramt?
Friedrich Merz hat uns alle verraten.
Warum soll ich nicht sagen, vielleicht ist er der Mutigere. Das ist ja nichts Schlimmes. ich habe mich...
Es war mutig, alle Wahlversprechen zu brechen. Oder zumindest sehr viele zu machen, die man nachweislich nicht eingehalten hat. Das war mutig auf jeden Fall.
Ja, sehr mutig. Also richtig mutig war es, jetzt den Rentnern um die Ohren zu klatschen, sie doch bitte mehr arbeiten müssen für unsere Neubürger.
Nicht
das
falsch.
Das war sehr mutig.
Nicht falsch, das war sehr klug. Ich überlege auch gerade hier, ob wir vielleicht direkt zu dem AfD-Teil selber springen sollten. Ich weiß nicht, ob die Einlassung von einem Herrn Koch, ob die erhellend sein werden über Friedrich Merz, weil ich habe das Gefühl, er ist da nicht so ganz neutral, was Merz angeht.
Glaube ich auch nicht.
Ich hielte es für nicht falsch, mit der Migrationspolitik anzufangen. Die kommt nämlich bei 4 Minuten 20. Machen wir das mal. Weil normalerweise die CDU-Position diese ist, dass man sagt, geht schon alles genauso weiter wie jetzt, nur geordneter und ein bisschen weniger. Also das ist eigentlich die klassische CDU-neokonservative Position. Wir schauen mal, wie das da so ist. Und ab 9 Minuten 30 kommt die AfD. Und das wird vielleicht interessant. Wir beginnen einmal.
Das war etwas, was die Wählerinnen und Wähler der Union natürlich nicht erwartet haben. Und das ist, glaube ich, im Gegensatz zu dem Verteidigungsteil auch etwas, wo man sagen muss, ja, da gab es eine Diskussion in seinen eigenen Reihen und er muss jetzt mit deiner Partei dafür sorgen, dass das Geld Anführungszeichen so ausgegeben wird, dass man das ordentlich verantworten kann und es nicht am Ende doch im Konsum landet. Das Risiko wird immer bleiben, den Vorwurf wird es auch immer geben.
Er muss Vertrauen zurückgewinnen. Wir haben gerade über die Migrationspolitik gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass da jetzt eine Zurückweisung an der Grenze stattfindet, die jetzt erstmals von einem deutschen Gericht als eben nicht rechtmäßig bezeichnet wurde.
Oh,
Wollte ich gerade sagen. Also wenn du da nicht gestoppt hättest, dann hätte ich jetzt hier reingeschrien.
Was für ein schönes Thema. Matthias, erzähl uns doch mal was von dem neuesten Gerichtsurteil, was Zurückweisungen an der Grenze geht.
Also angeht. Erstmal geht es dabei ja um drei Somalier. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo liegt Somalia und wo ist Deutschland, ne, da ist ja schon ein bisschen dazwischen. Und die sind ja auf irgendwelchen Irrwegen durch scheinbar überhaupt kein sicheres Aufnahmeland gekommen und dann letztendlich ein Zug von Polen nach Deutschland.
Ja, ja.
Und das ist die Vorgeschichte dazu, so wie ich sie jetzt noch im Kopf habe. Und die wurden dann aufgegriffen und dann hat die Grenzpolizei, ne, also Bundesgrenzschutz haben wir nicht mehr, sondern die Bundespolizei hat dann gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Ist vorbei. Ne? Wir haben jetzt hier die Law-and-Order-Politik, ne, von Dobrindt und du nichts mehr rein. Ja, alles klar. Ja, und dann haben die mit Hilfe von Pro Asyl, ne, dieser NGO, das war ein Boris-Stream, der hatte das thematisiert, dann haben die geklagt.
Oh
und
ja.
Das ging dann vors Verwaltungsgericht in Berlin. Zufälligerweise zu einem, auf den Tisch eines Richters, der schon früher für sehr, sagen wir mal, und ich bin ja für die Unabhängigkeit der Gerichte und so, lieber Verfassungsschutz, aber der sehr kontroverse oder sagen wir mal umstrittene Urteile gefasst hat. Zufälligerweise hat dieser Richter auch das grüne Parteibuch. Ja, und der, das war jetzt eine Einzelfallentscheidung, hat jetzt gesagt, das sei jetzt nicht rechtens, dass man diese drei Somalier, die sich ja schon auf deutschem Staatsgebiet befunden haben, dann abgewiesen hat und gesagt hat, ne, kommt nicht rein, geht wieder raus. Und deswegen hat die ganze Geschichte für mich halt ein unglaubliches Geschmäck.
Ja, hat es. Also Sarah Riffler hat das voll... Ich wollte jetzt nicht so hart hier klingen für euch. Sarah Riffler hat das auch zusammengefasst. Sie schreibt, 2.3. Mai. Drei Somalier reisen illegal ein, werden zurückgewiesen, kein Asylantrag. Also, die werden zurückgewiesen und denen fällt auch nicht ein zu sagen Asyl, womit sie ja die Zurückweisung hätten umgehen können. So, 7. Mai. Dobrindt ordnet Asylzurückweisungen für den 8. Mai an. 7. Mai. Video NGO pro Asyl an Grenze. Anwaltliche Unterstützung. 9. Mai. Somalier übertreten erneut deutsche Grenze im Zug Frankfurt-Oder, obwohl nahezu jeder Zug dort kontrolliert wird. Auf einmal stellen die drei Asyl. Und schwupps, Klage mit Hilfe pro Asyl landet auf dem Schreibtisch einer Kammer, dessen Vorsitzender Richter mal als unser Mitglied von den Grünen bezeichnet wurde. Parteibuch ist grundsätzlich kein Problem, der Zufall sollte schlicht nicht unerwähnt bleiben. Frage, handelt es sich um einen gewissermaßen konstruierten Fall, also konstruiert von einem linkspolitischen NGO, so steht es dort, von einer linkspolitischen NGO, um genau solch ein Urteil zu erhalten? Auch mal eine Schwurbelei, ja?
Ja.
Übrigens, pro Asyl, das ist halt ein pro offene Grenzen, pro menschengemachter Demokratiewandel NGO, um und mit Tariq Alaus. Ne? Tariq Alaus ist ja dieser syrische Flüchtling, der ja damals zu uns gekommen ist und dann für die Grünen kandidieren wollte und unter anderem zu seinen Talking Points gehörte, er wolle die Aufschrift auf dem Bundestag verändern, von dem deutschen Volke zu alle, die in Deutschland leben. Ja, also und Tariq Alaus, ich meine, der sitzt halt bei Hart aber fair und schwingt halt die linke Rhetorikkeule. Der weiß halt 100% was los ist, ne? Also, er kommt halt aus Syrien, ne? Also, vor 10 Jahren war das, was er hier erlebt, noch gar nicht seine Realität. Er ist ganz anders sozialisiert. Deswegen, ich kaufe ihm nicht ab, dass er sich den linken Mindstate jetzt angeeignet hat. Ich glaube, er hat einfach nur verstanden, wie die Dinge jetzt laufen und arbeitet damit. Ich habe auch das Video von ihm hier, was du angesprochen hast, beziehungsweise was Sarah Riffler hier angesprochen hat. Vielleicht schauen wir hier mal rein, weil das ist ja auch alles sehr suffisant, wie das hier wiedergegeben wird.
Hallo, Herr Dobrindt.
Ja. So, ich mache hier einmal auch für uns den Ton an. Zack, zack. Also mutmaßlich, ist das jetzt Tariq Alaus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er das ist.
Kann ich dir nicht sagen.
Erinnern Sie sich an dieses Video?
Ich habe mitbekommen, dass Herr Dobrindt jetzt ein Einreiseverbot für allen Asylsuchenden eingeordnet hat. Ich sehe hier vor der Bundespolizeistelle in Frankfurt-Oder. Und da drinnen gibt es eine Person auch, die wahrscheinlich gleich ein Opfer von Zurückweisung wird.
Ein Opfer von Zurückweisung?
Opfer!
Das wäre eine Zurückweisung, so eine menschliche Gräueltat, ne? Wurde ein Opfer von souveränen Grenzen? Das wollen wir aber nicht.
Und ich würde die Person unsere anwältliche Unterstützung anbieten. Und wenn die Person klagen möchte, würden wir klagen. Und würde ich mich mega freuen, wenn die deutschen Gerichte diese Entscheidung von Herrn Dobrindt kassieren würden. Seid gespannt.
Ich habe schon drei Urteile für sie.
Ja, ja.
Ja, zwar, das ist mir wirklich, das ist mir zu viel Zufall. Zu viel. Viel zu viel Zufall, ja.
Ja, dass man diese drei Somalier auch, dass die es schon mal versucht haben und dann sind die nochmal gekommen und dann erinnern sie sich auf einmal auch daran, dass sie jetzt Asyl sagen müssen und dann kommt das mit dem Urteil und dann dürfen sie doch rein und dann haben wir so einen Präzedenzfall und dann kommen wir dazu, dass wir, ach schade, ja, boah, blöd. Ah, tja, wir sind leider in der EU. Da können wir unsere Grenzen leider nicht mehr schützen. Tut uns leid. Tja.
Du kannst mir erzählen, was du willst, aber solange ich da keine anderen Belege oder Gegenargumente höre, war das für mich komplett gestaged. Komplett. Vor allen Dingen, wenn du dich so vor die Kamera stellst und sagst, ne, oh ja, da ist ja einer drin und wir stellen denen auf jeden Fall anwaltliche Hilfe zur Seite. Übrigens, Pro Asyl behauptet von sich, dass sie keine staatliche Finanzierung bekommen. Ihr letzter Rechenschaftsbericht ist von 2022, den ich gefunden habe. Da steht Zuwendungen im Jahr und unter Zuwendung kann alles Mögliche fallen von 3,2 Millionen Euro, die sie bekommen haben. Aber wie gesagt, sie behaupten von sich selbst, keine staatliche Finanzierung zu bekommen. Bisher habe ich noch keinen Gegenbeweis finden können, aber ich weiß ja nicht.
Also auf jeden Fall vertreten sie Interessen der Politik. Also das, ob sie geschmiert werden oder nicht.
Stand hier sozusagen das Wort im Raum von einem kalkulierten Rechtsbruch. Ist es das?
Also ich bin niemand, der sich täglich mit dieser Frage beschäftigt. Ich diskutiere ja, wie Sie wissen, heute eher Wirtschaftspolitik, aber trotzdem sozusagen würde ich...
Unglaublich spannendes Thema.
...als Medienkonsument sagen, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Papier, vertritt schon sehr lange die These, dass die deutsche Administration eigentlich gezwungen sei, diese Grundsätze anzuwenden in der Realität in Deutschland, was ja nur ein Hinweis...
Der hat gesagt, dass auch, so wie ich das verstanden habe, unser Grundgesetz, unsere Asylgesetze, Sätze immer europäisches Recht schlagen sollten. Also weil wir sonst sind wir nicht souverän in der Hinsicht.
Richtig.
Also in dem Falle, und selbst das, ey, also wenn man denn wollte, ne, wenn man denn wollte, wäre man doch als Deutschland sowieso derjenige, der sagen kann, also wenn die dann kommen und sagen, ey, jetzt habt ihr hier wieder zurückgewiesen, es geht gegen EU-Recht, dann sagst du, ja, aber wir sind Deutschland, wir sind der Hauptzahlmeister der EU. Wir können uns auch dagegen entscheiden, weiter Mitglied in diesem Verein zu sein und dann könnt ihr schauen, wo ihr bleibt und auf einmal wird das gar kein Problem mehr sein.
Richtig.
Meine Mutmaßung.
Also ich meine, es steht ja, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist ja, viele Linke zitieren ja immer Artikel 16, Absatz 1.
Ja.
Dass der Artikel 16 aber auch einen Absatz 2 zum Beispiel hat,
in dem
drin steht, dass jeder quasi Asylsuchende, also auf den Artikel auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, ja, wer aus einem sicheren Drittstaat sozusagen Deutschland betritt. Du hast ja nur zwei Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Entweder du schipperst in so einem Kanu über die Ostsee oder über die Nordsee oder du springst mit dem Fallschirm über Deutschland ab, weil ansonsten geht's nicht. Es würde gar nicht funktionieren. Und dass dieser Absatz 2 immer wieder halt nicht mitzitiert wird, das ist halt auch die größte Verarsche schlechthin. Das muss man jedes Mal immer wieder sagen, ne? Das steht da zwar drin im Artikel 16 Absatz 1, aber guck mal auf Artikel 16 Absatz 2, ja, bitte. Da geht das noch weiter. Also das hört da nicht einfach auf.
Das ist das Ding, also du kannst halt selbst laut Gesetzestext Recht haben und es ist ihnen halt egal, ne? Es ist dieses,
richtig,
der Passierschein A38 wurde durch dieses Urteil eingeholt und jetzt läuft es halt weiter so, wie die wollen, ne? Also es ist, sollte es gemacht werden? Sollte es denn überhaupt passieren in dieser Form? Nein.
Weil es darauf ist, so einfach ist es nicht. Dass Gerichte dort, gerade untere Gerichte, zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, das weiß jeder, der schon mal Baurechtsanträge gestellt hat. Am Ende wird es eine obergerichtliche Entscheidung dazu geben und die wird eine deutsche Bundesregierung klaglos zu respektieren haben und wird sie tun, auch wenn das einige Zeit dauert. Trotzdem bleibt, ich glaube, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in dem Land in der Tat von der neuen Regierung, und das meine ich mit Sozialdemokraten und Christdemokraten, erwartet, dass die Zustände nicht so bleiben, wie sie sind. Und dazu gehört schon, dass in den Kommunen, auch wenn ich ja gerade gehört habe, dass es andere Beispiele gibt, aber doch in einem großen Teil eben die Situation von Schulen, Sozialintegration im anderen in einem Maße angespannt ist, dass eben Integration gefährdet ist und Konflikte und
auch... So, jetzt, das ist halt die CDU. Auch das, was er sagt, wird höchstwahrscheinlich darauf hin hinauslaufen, dass er einfach noch mehr Geld da reinpulvern möchte. Sich vielleicht einfach mal einzugestehen, vielleicht hatte ja Angela Merkel recht. Vielleicht hatte Angela Merkel recht, als sie Multikulti für gescheitert erklärt hat. Was hat sich die Frau wohl damals dabei gedacht? Vielleicht ist Merkel damals schon klar geworden, dass Integration nur funktioniert, wenn du selber als der sich zu Integrierende die Notwendigkeit verspürst, dich integrieren zu müssen und im Idealfall dann assimilieren zu wollen, was aber nicht gegeben ist, wenn du eine Parallelgesellschaft um dich herum bereits bilden kannst, die ja schon perfekt an dich angepasst ist, weil das halt deine Leute sind und die Leute halt nun mal ein tribales Element haben und du wahrscheinlich 15 Jahre Sozialisierung in einem Land, in dem die Scharia implementiert ist, die wirst du nicht mit 5000 Integrationskursen verändern und
nein,
es wird halt nicht funktionieren und wir haben an den Schulen eben diese Situation. Ich weiß nicht, ob dir das visuell auffällt. Mir fällt das auf, wenn ich junge Leute sehe. Also klar, ja klar. Klar ist es, dass Trends, also Kleidungstrends, dass die sich schon immer unter jungen Leuten verbreitet haben. Aber mir fällt es jetzt sehr stark auf, dass die Trends durch die Talerhorns, die gesetzt worden sind, durch die, dass diese optisch bereits als Assimilationseffekt der deutschen Kids, von den deutschen Kids aufgenommen werden. Also wenn ich so durch eine Fußgängerzone sehe und mir die Kids so anschaue, dann sehe ich tatsächlich, dass die deutschen Kids mittlerweile, was den Style angeht, nur noch schwer zu unterscheiden sind von den Talerhorns, die eben aus dem muslimischen Migrationsraum kommen. Ich habe das Gefühl, man passt sich da tatsächlich dann dem Tonangebenden an, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist kein Gefühl, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Naturgesetz, aber Gegenbeispiel, machst du das nicht, bist du quasi das Opfer und du kennst diese Handyvideos, wo sie dann auf den blonden kleinen Jungen eindreschen und so weiter.
Ja,
deswegen
ja.
Passen sich diese Jugendlichen quasi der Gesellschaftsschicht an, die das Sagen hat. Dabei bedarf es jetzt gar nicht irgendwie, okay, das sind die coolen Kids oder so, ne, das sind die reichen Kids und wir versuchen uns denen anzupassen, sondern das sind gerade die Kids, die im Grunde genommen mit Gewalt den Ton angeben. Und dann willst du lieber dazugehören, als Opfer zu sein.
Ja.
Viele haben den Mut auch, sich hinzustellen und zu sagen, ihr was, ja, LMA, so ist mir egal. Ja, dann hast du da 10 von denen um dich herum und dann schlürfst du irgendwie dein Essen die nächsten paar Wochen nur noch aus so einer Plastiktüte mit einem Strohhalm oder irgendwie sowas.
Es ist halt echt übel,
halt
ne?
Also
wenn du die
drauf.
Videos kennst.
Ja.
Wenn du die Videos kennst und das, was du angesprochen hast, dass ich teile diesen Eindruck. Du siehst auch nicht nur die visuelle Anpassung, sondern auch die verbale Anpassung. In diesen Videos ist man dann, fühlt man sich trotzdem zugehörig dann in dieser Mobbertruppe, die halt auf ein deutsches Kind halt drauf geht. Aber dann sind dann selber in dieser Mobbergruppe selber genauso angezogene deutsche Kids, die dann auch selber genauso anfangen zu reden. So, wallah. Weißt du? Also dir selbst die eigene Sprache halt schon ablehnen, aus Wille zur Assimilation in diese dominantere Gruppe hinein. Deswegen, in dem Moment, wo wir darüber reden, dass eine andere Nation oder ein anderer Kulturkreis anfängt, in den Schulen den Ton anzugeben, da müssen wir nicht mehr über Integration reden. Da müsste uns an dem Punkt klar werden, wir haben es zu weit getrieben. Es ist nicht mehr, diese Integration, sie wird so nicht mehr funktionieren. Es geht nicht mehr. Es ist zu viel. Die Leute, viele Leute müssen zurück nach Hause. Haben es zu weit getrieben. Und er kommt halt mit, mehr Integration. Wir hören mal weiter. Wahrscheinlich kommt unser Geld gleich auch noch ins Spiel.
Was ich dazu noch sagen will,
bitte.
Es ist nicht nur der Punkt, dass wir bei der Integration in den letzten 10 Jahren, beziehungsweise überhaupt bei der Migration in den letzten 10 Jahren hier komplett versagt haben. Es ist auch diese ganze Sozialisation dieser Personen, die jetzt auch in den letzten, 10, 15 Jahren hier in Deutschland oder 20 Jahren sogar geboren worden sind. Wir haben es komplett verkackt und wir haben uns vor dem Stream, hier haben wir beide uns noch über diesen Uraltbeitrag von Anja Reschke unterhalten. Der ist von 2009. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Jetzt,
ja.
Ne?
Ja.
Da war das, 2009, da war das Problem schon bekannt. Es war bekannt damals, dass das so laufen wird. Aber du wolltest ja da noch was mitmachen. Also jetzt nicht hier in dem Stream oder so, aber später. Aber alter Schwede, wirklich, da packst du dir echt an den Kopf.
Ja? Was
da schon für Konzepte 2009 vorgeschlagen worden sind, die sie heute, 16 Jahre später, und sie haben gemerkt, es funktioniert nicht. Die haben sie 2009 schon vorgeschlagen. Sie ziehen das immer noch durch.
Das ist das Grausame, was gerade passiert. Das ist das Grausame, was mit den Kids auf der Schule passiert. Du hast gleichzeitig eben diese extrem dominant, auch eben durch Gewalt im kulturellen als auch wahrscheinlich im Erziehungskontext geprägte junge Leute in der Adoleszenz, die zusammenkommen, denen halt auch anerzogen worden ist, dass halt nicht unbedingt immer viel geredet wird und so, weißt du? Und dann hast du halt die deutschen Kids und den allgemeinen Mindstate, den du hier etabliert hast über die Jahre, den man sich auch in seiner privilegierten Lage in einem sehr sicheren Deutschland der 1990er und 80er leisten konnte, sich diese Mentalität anzueignen, eben halt sehr, sehr christlich, ja, die andere Wange hinzuhalten. Du konfrontierst junge Schüler, die sozialisiert sind in einer Art, dass sie sich nicht zur Wehr setzen wollen, dass sie die körperliche Konfrontation meiden. Die setzt du zusammen mit Schülern, die mit Gewalt sozialisiert sind. Und das kann halt nur zur Folge haben, dass der eine unter dem Stiefel des anderen sein wird, langfristig, in dieser Schule. Und der eine dem anderen sich entweder anschließt oder unterordnet. Und diese Dynamiken, sie hätten nie überhaupt in dieser Art und Weise stattfinden dürfen. Und da kannst du nicht mehr integrieren. Das wird nicht mehr funktionieren. Für die natürlich schon. Die sind der Meinung, wir hätten es nie schaffen können. Die Kulturen sind zu unterschiedlich. Wir hätten es nicht schaffen können. Aber für die ist es immer noch eine Frage des, steckt da schon genug Geld von uns drin? Wenn nicht, dann können wir nochmal einen drauflegen. Vielleicht wird es dann doch noch was mit der Integration. Und die lachen drüber. Was glaubst du, wie denkt sich jetzt der junge Mehmet oder so? Was denkt der sich, wenn dann so eine Sozialarbeiter-Truller vor ihm sitzt und dem dann sagt, ey, so neulich hast du dich doch geprügelt hier mit Malte. Wir regeln das hier anders und so. Das hat er morgen vergessen. Der hört dir gar nicht zu. Das ist ihm egal.
Nimmt die doch nicht ernst.
Das ist ihm egal. Deswegen, also es wird so nicht funktionieren. Es ist schon längst gescheitert. Aber ein CDUler musste jetzt natürlich sagen, es ist noch nicht gescheitert. Wir brauchen nur mehr Geld. Also ich prognostiziere, das ist das, was er sagt.
Auseinandersetzungen häufiger werden. Und ich glaube, dass eine Mehrheit der Bürger in Deutschland nicht respektieren würde, wenn schon wieder eine Regierung nicht in der Lage ist, das zu verändern. Ja. Und das hätte dann auch Folgen auf der AfD-Seite, die nun beim besten Willen niemand haben können will.
Wir haben gerade auch darüber geredet.
Womit er sagen möchte, also dann wird die AfD stärker, weil die es authentischer verändern wollen als die CDU. Wie genau, darüber wurde jetzt nicht gesprochen.
Dass sie damals eben diesen Beschluss, das war ja eine rot-grüne Regierung, die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt hat. Sie haben in einem Wahlkampf zum hessischen Ministerpräsidenten, den sie dann auch gewonnen haben, zum ersten Mal eben eine Unterschriftenkampagne gemacht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie bekamen sehr viel Zustimmung. Einige Stimmen klangen so wie diese, die wir hier im Ausschnitt haben.
Entweder Deutsch oder Ausländer.
Ich liebe das, ne? Ich liebe diese Einblicke von vor 10 oder 15 Jahren, weil du dann merkst, wie krass es hat sich in 10 Jahren, haben sich hier so viele Dinge so krass geändert. Es ist wirklich unglaublich. In 2 Wochen haben wir hier wieder am 17.06. könnt ihr euch aufschreiben, da haben wir hier nie hier wieder am Start, also hier in Stadt Hetze. Und wir haben damals mit ihm zusammen Kampf im Klassenzimmer geschaut, ich glaube aus dem Jahr 2005 oder so, wenn nicht 2010. Mhm. Und Kampf im Klassenzimmer war da schon mit eigentlich, es waren wirklich nur die Türken praktisch auf dieser Schule, die dort begleitet wurde, eine Hauptschule. Und selbst da, auf dem Schulhof selber schon, krasse Separation, krasse Parallelvergesellschaftung dort in der Schule. Der Islam wird immer wichtiger auf dem Schulhof, Schüler konvertieren zum Islam, das sehen wir alles in dieser Doku und das wird alles noch verkauft unter einem, okay, das ist schon besorgniserregend, Frame, von den Öffentlich-Rechtlichen selber, ja? Den Öffentlich-Rechtlichen selber. Und du denkst dir halt, okay, das war der Zustand damals auf dieser Hauptschule dort in, ich glaube Ruhrgebiet. Wir sind jetzt 10 Jahre später, 15 Jahre später. Und schreibt es euch auf, wir werden am 17., wenn Hirni da ist, dann schauen wir uns Lehrer am Limit, ich glaube so hieß es, von Anja Reschke an. Das ist nochmal 5 Jahre später, wie Kampf im Klassenzimmer, 2015, soweit ich weiß. Und Anja Reschke, ihr alle kennt sie, die ist ja jetzt für das AfD-Verbot und so und ist ja eigentlich eine der prominentesten Haltungsjournalisten, was gemeint ist, also linksaktivistische Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen mit Georg Restle, die damals diesen Problem sich entgegenstellt und trotzdem heute zu dem geworden ist, der sie heute ist. Also es wird ein interessanter Einblick sein. Ihr seht, wie die Leute damals drauf waren. Die waren schon um einiges meinungsstärker. Glaubst du, du könntest heute in einer Straßenumfrage die Antwort bekommen, entweder Deutsch oder nicht?
Um Gottes Willen, nein.
Ich glaube nicht.
Meine Unterschriftenkampagne gemacht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Die bekamen sehr viel Zustimmung. Einige Stimmen klangen so wie diese, die wir hier im Ausschnitt haben.
Entweder Deutsch oder Ausländer, eins von beiden. Ich kann mich auch nur für eins entscheiden.
Wenn ich in die Türkei gehe, darf ich auch nicht wählen.
Ja, das ist richtig. Moment, wo ist er? So. Wenn ich in die Türkei gehe, kann ich auch nicht wählen.
Ist doch so. Ich finde das eine absolute Schweinerei, was hier läuft.
Wenn jeder reinkommt und jeder 2 Pässe bekommen kann oder die Möglichkeit, dann muss er sich nicht mehr anpassen an Deutschland.
Wir sind dagegen, dass nur noch Ausländer hier regieren. Ja. Das wollen wir Ihnen mal sagen.
Ja, und das waren damals halt, da hat man sich damals drüber lustig gemacht, über diese Leute. Das war die braune Brut, wie sie einem Spiegel-TV verkaufen würde. Ja. Was sagt ihr heute? Hä? Was sagt ihr heute? Also klar, das ist wie ein Bauer gesprochen, aber auch ein Bauer weiß, was Regen auf seinem Feld macht. Ja,
ja, das ist halt so, bei den Leuten ist es, da kommt es halt vom Herzen so. Das ist, sie sagen das, was sie fühlen.
Das würdest du heute nicht mehr so kriegen. Hm? Also ich halte es für ausgeschlossen. Also selbst wenn sie es kriegen würden, würden sie es nicht senden oder halt vorher framen. Aber das hier sind halt authentische Leute von der Straße damals. Das war das CDU-Klientel. Wahrscheinlich ist es das in großen Teilen heute noch. Die wählen die und werden dann immer wieder verarscht und vergessen es dann über die 4 Jahre. Aber das ist nur eine Verschwörungstheorie.
Wir sind dagegen, dass nur noch Ausländer hier regieren. Ja. Das wollen wir Ihnen mal sagen. Sie wollen nur, dass hier die Deutschen zugrunde gehen.
Ich bin...
Das Ding ist halt in Teilen... Ich glaube schon. Also die Strömung gibt es, ja. Also ich glaube, es gibt Linke, die ein ausgesprochen großes Problem haben mit den Deutschen und mit Deutschland.
Ja,
also
ja
das glaube ich. Das glaube ich.
Ja, ne? Und wie, was war das irgendwie, wie ging der Spruch, Migration bis zum Volkstod oder irgendwie sowas?
Ja, Zuwanderung bis zum Volkstod, ja. Zuwanderung bis zum Volkstod.
Genau, Zuwanderung bis zum Volkstod. So. Das haben die sich auf die Fahne geschrieben.
Ja, das haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Zuwanderung bis zum Volkstod, no hard for a nation, wenn wir jetzt Timon Senus, der jetzt im Bundestag gelandet ist, uns anschauen als T-Shirt. Also es nie wieder Deutschland, ja.
Mhm.
Also es sind...
Oder Deutschland verrecke, ne, als Banner.
So, ja, also dass diese Leute sind zerfressen von Selbsthass, weil die selber wahrscheinlich denken, es liegt in unseren Genen, dass wir eigentlich nur ein verbrecherisches Volk sein könnten. Ich glaube, dass die das auf eine religiöse Art und Weise in Teilen verinnerlicht haben. Die glauben daran, dass es so wäre. Das sind die Stimmen aus dem Volk. Glaub mal, wie viele Leute immer noch so denken. Die Frau hat's kommen sehen. Diese Frau.
Die hat aber auch krasse Augen.
Also auch wenn das sind crazy eyes. Also ich weiß nicht, also eine Beziehung würde ich nicht mit ihr anfangen, aber die Message, wie entwickelt sich das jetzt an deutschen Schulen?
Wir sind dagegen, dass nur noch Ausländer hier regieren. Das wollen wir Ihnen mal sagen.
So, wie sieht's in Neukölln aus? Wie sieht's im Ruhrgebiet aus? Wie sieht's an den Schulen gerade aus?
Sie wollen nur, dass hier die Deutschen zugrunde gehen.
Ich bin stolz, Deutsche zu sein.
Deutschland, Deutsche.
Ja, aber das war halt damals so. Das ist das CDU-Klientel. Ist übrigens eine komplett straffreie Aussage, ja, muss man dazu sagen. Ja. Auch wenn da Leute den Job für verloren haben nach der Sylt-Nummer. Das war im Volksmund.
Finde ich.
Und da kannst du mal sehen, wie uns das, oder nicht uns, aber wie das einfach den Leuten dann auch aberzogen worden ist, indem man immer wieder und immer wieder und immer wieder das halt ins Negative geframed hat in den letzten 10, 12 Jahren.
Dass Frankreich das Land der Franzosen ist oder Polen das Land der Polen, das würde niemand nur im Ansatz versuchen, in Polen abzusprechen. Aber Deutschland,
Die Polen würden dir was husten.
Ja, deswegen, also mich interessiert's, wie reagiert jetzt ein Roland Koch? Weil das ist sein Wählerklientel gewesen. Das war sein Wählerklientel. Jeder einzelne von denen, wie die geredet haben, wäre jetzt, stellt euch mal vor, die Aussagen dieser Leute, da kam ja Deutschland den Deutschen. Da kam halt, wir sind dagegen, dass Ausländer hier alles regieren. Sie wollen, hat ja die Frau gesagt, sie wollen, dass hier Ausländer einfach alles regieren und praktisch im übertragenen Sinne der Deutsche unterm Stiefel ist. Das ist ja das, was diese Frau auch gesagt hat, was sie denen unterstellt, die Grenzen geöffnet haben. Und das war CDU-Wählerklientel. Das wäre heute, wären das Tweets von der AfD gewesen. Die wären im VS-Bericht mit Screenshot.
Ja, deswegen finde ich das so gut, dass die AfD jetzt selber so ein 50-seitiges Gutachten, ne, rausgebracht hat mit Zitaten und so weiter von CDUler. Ja, und denen gesagt hat, naja gut, dann seid ihr halt jetzt auch rechtsextrem. Großartig, wirklich großartig. Egal, ob es ein PR-Coup gewesen ist oder nicht, aber wenn du dir diese Aussagen von damals nimmst und du weißt, dass das CDU-Klientel ist, die auch CDU wählen. Viele haben immer gesagt, die AfD ist im Grunde genommen die CDU von vor 20 Jahren.
Ja.
Aber man sieht dadurch halt, wie sich dieses Overton-Fenster in den letzten 20 Jahren so sehr verschoben hat, dass du, selbst wenn du auf deiner Position stehen geblieben bist und sagen wir mal, du warst vor 20 Jahren die Mitte, dann bist du heute extrem rechts. So sehr hat sich das verschoben, das, was du sagen darfst, um nicht gesellschaftlich geächtet zu werden.
Ja, glaub mal, also sowas würden sich ja noch nicht mal, also diese Aussagen, vor allem am Ende, das würden sich ja nicht einmal Leute auf einer Demo trauen, die halt, weiß ich nicht, irgendwie Geschmacksrichtung Reichsflagge wäre, weißt du? Also noch nicht mal das Klientel würde in der Art und Weise in die Kamera reden, höchstwahrscheinlich. Da gab es keine Zurückhaltung. Was sagt er jetzt? Na, waren Ihre Wähler damals alle rechtsextrem, Herr Koch?
Eine heutige Frage ist die, wählen die Menschen, die damals so gesprochen haben und damals noch CDU gewählt haben, weil die letzten beiden waren bei ihrer Wahlveranstaltung, wählen die heute AfD? Was glauben Sie?
Das weiß ich nicht im Einzelnen.
Ja, also wenn sie nicht tot sind, aber ja.
Ja, eben, ja. Würde ich gerade sagen.
Weil man muss ja sehen, das Wählerpotenzial der AfD ist ja komplizierter. Das lässt sich nicht über so einfache Dinge.
Ja, ist alles ganz kompliziert, Mann. Ja. Immer. Alles kompliziert, ja.
Immer. Sagen, die deutliche Mehrheit der heutigen Wählerinnen und Wähler der AfD haben nie im Leben CDU gewählt. Und die Frage, ob es mehr SPD oder CDU-Wähler sind, das ist statistisch sehr unterschiedlich. Das heißt, die
Die größte Wählerwanderung.
Stimmt doch.
Abseits
stimmt
von Nichtwählern
nicht.
Kommt von der CDU, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Selbst die Tagesschau hat das doch als Schaubild dargestellt. Woher kommen eigentlich AfD-Wähler?
Ja.
Du hast es gerade gesagt, die größte Wählerwanderung kommt von der CDU. Das sind ehemalige CDU-Wähler gewesen. Und die Abgeordneten der AfD, das sind mal, oder viele von denen waren mal bei der CDU.
Ja,
Gauland auch. Zum Beispiel, eine Weidel, die war auch bei der CDU.
Maximilian Krah.
Die waren alle vorher bei der CDU.
Ja, es ist so. Es ist so.
Eine Million von der Union. Eine Million.
Ja. Heftig. Und 200.000 zusammengenommen von der Grünen und die Linken. Wo sind Sie jetzt?
Die Situation muss anders gewesen sein, ist allgemeiner. Und deshalb kann man das auch nicht mit einem Thema erschlagen. Also wer glaubt, der macht eine konsequente Migrationspolitik. Ja. Und deshalb gibt es die AfD nicht.
Ach, Ressle ist auch schon hier angespannt. Was für ein Drumherum-Gerede. Die Frage von Maischberger hätte auch sein sollen, so, heute ist das rechtsextrem. Was sagen Sie dazu?
Nicht mehr, das ist deutlich zu kurz gesprungen. Mhm. Wenn man alles andere richtig macht, aber die Migrationspolitik integriert, wird man doch wahrscheinlich der AfD-Wähler auch nicht erreichen. Also die Politik ist ja mehr als Einzelfragen, wie auch die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, die ja eine permanente Diskussion ist, die jetzt erweitert worden ist vor 2 Jahren, die jetzt gerade wieder zurückgeführt wird, dass man sie nicht so schnell erlangen kann, in dem neuen Koalitionsvertrag bleibt. Das hat etwas mit Integration im Land zu tun. Ja.
Es ist halt einfach Scheiße, Mann. Es kann doch nicht sein, dass ich in dem einen Land leben kann und für die Leute in dem anderen Land trotzdem mitbestimmen darf, unter welcher Politik die zu leiden haben. Das finde ich komisch. Und die Loyalität, die ist auch bei den Doppelstaatlern eigentlich relativ klar. Also ich kenne Leute mit Doppelpass, die auch keinen deutsch-türkischen Doppelpass haben. Auch da ist die Loyalität relativ klar. Und auch diesen Leuten würde ich sagen, ich bin trotzdem gegen diesen Doppelpass. Also du weißt doch selber, wen du wirklich loyal gegenüberstehst. Du kannst dich auch nicht zerreißen.
Ja, und das Ding ist, ihre Lösung der ganzen Geschichte ist jetzt die Turbo-Einbürgerung, also nicht von der CDU, ne? Das war ja unter der Ampel, ne? Nicht mehr nach 5 Jahren, sondern jetzt nach 3 Jahren kriegst du die deutsche Staatsangehörigkeit. Und damit glauben sie dann, dass die sich dann auch, diese Menschen dann, und du hast das ja auch gerade gesagt, ja plötzlich als Deutsche fühlen und irgendwie deutsche Traditionen hochhalten und dann irgendwie Weißwurst und keine Ahnung was futtern oder irgendwie sowas, ne? Oder Schweinshaxe oder was weiß ich, so typisch deutsch halt, ne? Am Arsch, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist der größte Humbug und der größte Beschiss, den es im Bereich Integration überhaupt gibt. Nach 3 Jahren eingebürgert werden zu können, ohne dass du ein Wort Deutsch sprichst, ohne dass du hier, was weiß ich, irgendwie was hast, ist doch absolut blöd. Blödsinn. Das ist doch Blödsinn.
Und selbst wenn es ist ein Deutschniveau, was, also ich gehe in Schule, bitte Bus fahren, welche gehen. So, das ist vielleicht ein bisschen besser, aber das ist das Deutschniveau. Für die besonderen Integrations Leistung wird dann ja belohnt. Also das war mein Stand der Turbo-Einbürgerung. Dazu gehört das Beherrschen der deutschen Sprache. Aber du und ich und wir alle haben das Video gesehen von Olaf Scholz, wo er da dieser 90-jährigen Frau den deutschen Pass überreicht, die kein Wort Deutsch spricht. Dass sie sich selber dabei nicht idiotisch vorkommt. Oh, jetzt waren sie so lange hier in Deutschland, jetzt kriegen sie auch den Pass. Nein, kriegen sie nicht. Nein. Kriegen Sie nicht. Das Leben bis hierhin war ja auch trotzdem schön in Deutschland, auch ohne diesen Pass. Warum muss man ihr den jetzt noch geben? Weil sie so lange gewartet hat, so brav. Ich bin dagegen. Wir hören mal, Roland noch zu sagen hat.
Während dem illegale Migration, die ja heute der Gegenstand der Ausländer an den Grenzen ist, hat etwas damit zu tun, ob Bürger den Eindruck haben, dass der Staat noch Kontrolle über die Vorgänge im Staat hat. Ne? Also
es geht nur um die Kontrolle, Ja, alles schon Kontrolle.
Brexit Get Back Control war sehr davon getrieben. Viele andere Länder Länder Europas, in denen wir ähnliche Probleme haben, sind nicht in erster Linie neu mit Integration befasst, sondern sind damit befasst, dass sie nicht wollen, dass das, egal was sie entscheiden, halt passiert, weil Regierungen es nicht mehr handeln können.
Absolut.
Und deshalb würde ich auch immer raten, diese beiden Probleme sehr auseinanderzuhalten.
Absolut.
Denn wir brauchen viele Menschen, die in das Land kommen, wir müssen sie integrieren und die Antwort...
Ah, Mann! Ja, aber das wollen... Mann, ey, es ist halt, das ist die CDU, es ist halt die CDU. Nein, nein, nein. Selbst wenn wir 400.000 Fachkräfte einfach hätten, also aus dem Ausland, die einfach Zeit haben und Bock haben, hier hinzuziehen. Wo willst du 400.000 Fachkräfte her? Andere Frage, ja? Pro Jahr.
Ja.
Dann graben wir anderen Ländern die Fachkräfte ab. Ob die das so gut finden, andere Frage. Selbst das sollte nicht der Fall sein. Also nein, nein, nein. Die Folgen, die das dann langfristig zeitigt, die sind nicht damit aufzuwiegen, ob du da jetzt gerade den Job besetzen kannst. Also erstens unrealistisch, dass so viele Fachkräfte überhaupt kommen. Zweitens, die Asylzuwanderung wird damit verquickt, um als Argument dafür zu dienen, noch mehr Asylzuwanderung zuzulassen, die Grenzen weiter aufzulassen. Und das Dritte ist, diese Fachkräfte müssen wir selber erzeugen. Wir müssen die selber erzeugen. Es kann doch kein Geschäftsmodell für dieses Land sein, Fachkräfte zu importieren, abseits jeglichen Blickes für die Konsequenzen, die es langfristig für die Deutschen hat. Das ist falsch. Es ist falsch.
Ja.
Die CDU spielt im Team offene Grenzen. Nach wie vor.
Und darauf sind völlig andere als die Antwort darauf, dass niemand das Recht hat, ohne rechtlichen Grund und Genehmigung der Behörden Europas oder der Bundesrepublik Deutschland dieses Land zu betreten und dort zu leben.
Aber es gibt trotzdem auch eben also den Begriff, den Sie mal geprägt haben, von nationaler Identität. Das war 2001. Wie würden Sie denn sagen, dass sich Ihr Begriff von nationaler Identität von dem der AfD unterscheidet?
Na, mir ist es halt komplett egal.
Das wäre jetzt eigentlich die richtige Antwort.
Jetzt muss er, was muss er jetzt sagen? Versuchen die jetzt hier so ein bisschen aufzumachen? Also Sie denken doch eigentlich auch wie die AfD? Jetzt muss er irgendwie...
Könnte in die Richtung, könnte in die Richtung gehen.
Die Antwort wird wahrscheinlich sein, also die ehrliche Antwort ist, der denkt genauso wie die AfD. Und die AfD denkt genauso wie die Leute, die damals auf seiner Veranstaltung waren. Die denken, dass die nationale Identität auch was mit den Leuten zu tun hat, die in diesem Land geboren werden. Und dass die auf natürliche Art und Weise über Jahre wächst und Dinge weitergegeben werden und diese Dinge ins Ungleichgewicht geraten, wenn du die Grenzen so aufhast wie jetzt. Und ich weiß nicht, was er dazu sagen möchte.
Naja, fundamental, weil das Problem der AfD-Diskussion ist...
Ah ja, die Strategie ist jetzt, der AfD irgendwas ganz Schlimmes zu unterstellen, glaube ich. Ja,
natürlich, so wie immer.
Ja, die AfD hat ein rassistisches Menschenbild. Also, Herr
Höcke, Höcke, ich höre ihn schon. Bernd.
Diskussion ist ja, die AfD hat ein rassistisches Menschenbild. Also Herr Höcke hat in der Diskussion mit dem heutigen thüringischen Ministerpräsidenten von autochthonen Deutschen gesprochen. Das ist ein aus meiner Sicht verachtenswerter und mit unserer Verfassung unvereinbarer Begriff. Das
Alter, ja. Also gibt es die Deutschen
nicht.
Das
war so klar.
Autochthon. Was ist denn autochthon? Autochthon bezieht sich auf das, was einheimisch oder bodenständig ist, also etwas, was an einem bestimmten Ort entstanden ist oder von dort stammt. Es kann sich auf Menschensprachen, Pflanzen, andere Dinge beziehen, die nicht von außen herbeigetragen wurden.
Das ist in der Medizin übrigens auch, ne? Das ist die autochthone Rückenmuskulatur.
Also wenn ich das Wort
medizinischer Fachbegriff.
Ja eben, also wenn ich das hier auch so eingebe, dann kommt hier jetzt nicht irgendwie, rechtsextremer Kampfbegriff.
Nein, wird's noch, dauert nicht mehr lange. Genauso wie Remigration eigentlich auch ein wissenschaftlicher Begriff ist, ist ja jetzt rechtsextremer Kampfbegriff.
Ach so.
Ja.
Auch hier, die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland, die dänische Minderheit, die Lausitzer Sorben, die friesische Volksgruppe und die deutschen Sinti und Romja sowie Sprechergruppe Niederdeutsch sind nicht nur ein Teil der deutschen Geschichte, sondern auch eine Bereicherung. Ja, da geht's schon, alles gut, ja, aber die sind ja auch autochthon. Also, sie sind autochthon, weil sie Jahrhunderte Teil von Deutschland sind und sich in diesen Grenzen weiter fortgepflanzt haben über Generationen und trotzdem haben alle einen deutschen Pass, aber sie selber wissen alle, sie sind Sorben, sie sind Dänen, sie sind Friesen, sie sind Sinti und Roma. Also, die haben alle einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff, der rechtsextrem sein soll, wenn die AfD ihn verwendet. Autochthon ist ein vollkommen normales Wort, was ich hier sogar bei der linken instrumentalisierten Kulturkampf Wikipedia darüber lesen kann.
Noch ist das ein völlig normaler Begriff. Noch.
Herr Koch.
Ich gebe dir Brief gebe dir Brief und Siegel, in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist das ein rechtsextremer Kampfbegriff.
Ja. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Menschen, die in einem Land nach gemeinsamen Wertvorstellungen, in gemeinsamen Lebensräumen leben, unabhängig davon, wo sie hergekommen sind, Deutsche werden können. Die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft war...
Sie können den deutschen Pass bekommen, aber sind sie dann trotzdem Nachfahren derer, die für die Gräueltaten des Nationalsozialismus verantwortlich sind?
Das da wären sie sich nie ja gegen. Nee, aber da wehren sie sich ja auch gegen. Ja? Hast du auch mitgekriegt, den Tweet?
Was meinst du jetzt?
Dass sie dann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, aber dass sie nicht mit der deutschen Schuld quasi, damit wollen sie nichts zu tun haben. Ich kann dir den Tweet irgendwann mal raussuchen. Gab es so einen Tweet? Ja, ja.
Guck mal. Ja? Ne? Da verstehen sie doch, was es bedeutet, eine generationenlange Geschichte in einem Land zu haben. Das ist dann doch, also wenn es dann den Deutschen zu Ungunsten gereicht, dann schauen wir doch schon mal, war Opa im Krieg auf welcher Seite?
Das geht nicht mehr. Also das funktioniert nicht.
Ah, übrigens immer diese Frage, sehr bezogen auch auf türkische Gemeinschaften damals, ob man sozusagen damit das Signal gibt, du kannst sozusagen einen kleinen türkischen Lebensraum in Deutschland behalten mit allem, was es ist. Du hast trotzdem die deutsche Staatsbürgerschaft und sonst mit denen relativ wenig zu tun. Und das war nach meiner Ansicht immer falsch, dass wir unglaublich viel...
Aber wenn das nach seiner Ansicht immer falsch war, warum ist es genau das, was wir jetzt machen? Wir machen doch immer mehr Parallelgesellschaft. Also, warum posten alle Leute wieder Gurken? Ich verstehe. Was ist denn? Der Hashtag des Tages ist der Daumen nach oben, der stolz auf Deutschland ausdrückt. Aber postet gerne auch eure Gurken, Freunde. Ich weiß, ihr seid toxische Männer.
Vielleicht sind das auch die Neuen, die gerade dazugekommen sind oder so.
Vielleicht auch das. Jemand kommt aus Föhr. Liebe Grüße nach Föhr.
Der Türkei geboren oder von Eltern, die der Türkei geboren sind, junge Menschen hier in dem Land haben, die ganz in Anführungszeichen normale Deutsche, jedenfalls in meinem Verständnis sind, nicht nur mit dem Pass, sondern auch Verhalten und Beitrag und Denken. Das ist doch offensichtlich. Es ging immer darum, schaffen wir es, diese Integration hinzubekommen.
Ja. Und die Antwort ist nein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja und? Na?
So, wenn jetzt heute einer sagt, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht.
Zitat von den Beispielen, die man im Öffentlich-Rechtlichen präsentiert hat, zur Einstufung der AfD jetzt bundesweit als gesichert rechtsextrem. Das ist eines dieser Zitate hier, was wir gerade hören. Das ist ein AfD-Zitat, wozu ich Folgendes sagen möchte. Ja, ein souveränes Land sollte sich im vollkommen Gewisssein seines gesunden Menschenverstandes gewahr, entscheiden, wer zu seinem Volk gehört und wer nicht. Wie jedes normale Land. Das wird immer, deren Beispiele wären halt auch immer, Matthias, sag es mir, bin ich irgendwie so ein Zyniker geworden? Bin ich irgendwie komplett abgebrüht und habe keinerlei Maß mehr dafür, was irgendwie verwerflich wäre? Oder wären deren Beispiele einfach immer harmloser? Hat jetzt jemand gesagt, wir suchen uns aus, wer zu unserem Volk gehört als Land. Wie kann man nur? Jeder sollte zu unserem Volk dazu gehören. Alle sollten den Pass bekommen. Alle. Wenn du über die Grenze kommst, hier bitte einen Pass. Hast du noch einen zweiten? Falls du dir noch eine Zigarette rollen willst, kannst du ja aus dem einen eine Zigarette rollen. Was?
Das ist halt dieses Narrativ von No Nations, No Borders. Ja, also
das ist
die gesamte Menschheit ist eine Menschheit. Es gibt keine Grenzen. Ja, und wir sind halt alle eine Weltbevölkerung. Dass sich das über Laufe der Jahrhunderte, sogar der Jahrtausende entwickelt hat und es seit jeher Grenzen gegeben hat, weil einen das so gesehen haben und die anderen das so gesehen haben. Ganz einfaches Beispiel. Das ist denen heutzutage, vor allem jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, das ist denen scheißegal geworden. Sie wollen dieses No Borders, No Nations haben. Das ist so.
Ich meine,
es gab eine Umfrage unter ARD und ZDF-Volontären oder wie das heißt, ne? 57% von denen wählen grün.
Ja.
Also noch eine, da brauchst du doch gar nicht mehr weiter nachfragen. Da kannst du dich doch vor Gericht hinstellen und sagen, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das war's.
Ja, und Robert Habeck sagte dann, es gibt gar kein Volk und deswegen auch kein Verrat am Volk. Ja, das ist, ja. Es ist schon schlimm geworden. Ne? Die Dinge sind schlimm geworden. Aber ich glaube, sie werden besser. Ich glaube, das ist jetzt selbst für einen außenstehenden Zuschauer doch langsam echt absurd. Also das ist das Beispiel, was jetzt kommt. Wir hören nochmal.
Offensichtlich. Es ging immer darum, schaffen wir es, diese Integration hinzubekommen.
Gut, also wenn jetzt heute einer sagt, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben.
Punkt. Ja, natürlich. Ja. Frag doch mal einen Afghanen. Frag doch mal einen Afghanen. Gehört es mehr dazu, Afghane zu sein, als diesen Pass hier, den ich gerade in die Hand nehme, in der Hand zu haben? Weil ich habe den jetzt in der Hand und schauen Sie, ich komme aus Deutschland. Bin ich jetzt Afghane, Herr Afghane? Das, ja, was für ein Skandal.
Weil Sie die anderen ja weggeschmissen haben, ne? So.
Ja.
Da war es ja auch scheißegal anscheinend.
Ja.
Und Sie sagen, das ist falsch? Das ist
ja, das muss falsch sein, weil wir müssen das entscheiden können, indem wir ihm die Staatsbürgerschaftsurkunde geben oder nicht. Diejenigen, denen wir sie zum Beispiel den Eltern...
Also er gibt dem Ganzen recht im Glauben, dass er dem widerspricht, ne?
Aber der redet sich, du merkst es auch, ne? Der redet sich da um Kopf und Kragen.
Das ist dieser Konrad-Adenauer-Stiftungssprech. Dieser CDUler-Sprech, die machen die ganze Zeit Geräusche mit ihrem Mund und am Ende hast du das Gefühl, der hat dich einfach müde gelabert und du weißt, du kannst dich nicht mehr erinnern, was er gesagt hat. Das ist so diese Art, wie ein CDUler-Sprech, der halt 40 Jahre in der Politik war. So sprechen die dann.
Wo du gerade Konrad-Adenauer-Stiftung erwähnst, nur mal jetzt hier, ich hatte vorhin, glaube ich, vor 20 Minuten gesagt, Alice Weidel war mal in der CDU, das stimmt nicht, die hat ein Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung gekriegt, nur dass ich den Fehler hier mal korrigiere. Ja?
Ah ja, gut, zum Glück.
Was ja der Fall ist, da haben wir dann wieder, Stichwort Bildungsauftrag, Schule, Integration, haben wir den Weg, den wir da begonnen haben, müssen wir auch zu Ende gehen und da haben wir die Verantwortung und es gibt ja auch...
Der Weg ist gescheitert.
Auch in Deutschland Menschen, die sozusagen im Sinne auch einer AfD sozusagen unbestritten sozusagen nur Deutsche sind, im letzten Stammbaum der letzten Hunderte von Jahren, die total asozial sind.
Und auch das, es geht ja. Halt, Mann, es geht doch nicht darum, dass hier die Leute den Aria-Nachweis zurückbringen wollen oder so ein Scheiß, Mann. Jetzt kommt er mit dem Stammbaum. Können wir nicht einfach zurück ins Jahr 2000, wo wir den deutschen Pass vergeben haben, wenn ein Elternteil deutsch ist? Das war halt ein ganz logischer Weg, weil jetzt hast du Leute, die sich selber nicht als Deutsche sehen, die selber nicht in Teilen überhaupt Deutsch sprechen, hier in Deutschland aber ein Kind machen und es wird halt einfach ein deutsches Kind, obwohl es selber wahrscheinlich zu Hause nie Deutsch sprechen wird, aber das ist jetzt halt Deutsch. Das war damals in dieser Form nur möglich, wenn einer von beiden eben ein deutscher Staatsbürger war. Das hat sich jetzt verändert und so, du fasst dann halt eben Fuß und dann deutschen Staatsbürger, der wird Deutschland eben auch nicht verlassen. Na, das ist halt
so. Vor allen Dingen, es hat sich in einer für die Politik, und die Politik ist ja, wenn du das vergleichst, es ist ja kein Schnellboot, es ist ja so ein Dampfer, ja, so ein Hochseeschiff ist das. Aber das für die Politik hat sich das innerhalb der letzten Jahre in so einer unglaublichen und radikal schnellen Geschwindigkeit geändert. Das hast du vorher, in den Jahren vor dieser ganzen Geschichte, solche Veränderungen hast du eigentlich nie gehabt.
Hast du nie gehabt, in
der Geschwindigkeit.
Ja, klar.
Ja, und du hast es vorhin gesagt, irgendwie der Zug da ist halt längst abgefahren bei der Integration und so weiter und so weiter. Das wird jetzt nochmal ein Stückchen schneller gehen. Das wird jetzt nochmal ein Stückchen schneller. Die schmeißen jetzt momentan alles, was sie haben, irgendwie noch mit in die Waagschale, weil sie ganz genau wissen, dass sie ab spätestens 2029, also wenn es nach dir geht, 2029, unsere Wette, weißt du ja, dass sie da nichts mehr zu melden haben. Deswegen versuchen sie ja jetzt von der CDU-Seite auch dieses konservative und Law and Order Gebrabbel irgendwie aufrecht zu erhalten und um denen zu zeigen, schaut mal her, wir tun was. Aber im Hintergrund laufen da ganz andere Geschichten ab. Das Grauzone hat's doch belegt, ja, zum Beispiel. Ne? Hier ist das nur 2,1% aller Asylgesuche abgelehnt worden ist, seit Dobrindt Innenminister ist.
Ja,
und trotzdem stellen sie sich jeden Tag hin und sagen, ja, hier, Law and Order und so weiter. Das ist die absolute Verarsche und die absolute Wählertäuschung schlechthin.
Und selbst das, ne, diese 2,7%, und da sind dann 3 drunter und da wird dann erstmal vom Pro-Asyl geklagt, von diesen 2,7% Zurückweisung. Die werden dann nochmal beklagt. Es ist traurig, dieses Schauspiel. Es ist wirklich, es ist auch eine ewige Sisyphus-Arbeit. Diese Diskussion, die hier läuft, die führen wir seit 10 Jahren und jetzt ist die CDU am Drücker und du hast die Zahlen genannt. Es ist einfach, es ist so ermüdend, Leute. Es ist so ermüdend.
Und die sich in dieser Gesellschaft nicht gemeinschaftsfördernd verhalten. Das Kriterium gibt es nicht, aber die Frage, wie viel kann ein Land leisten, um das mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten zu sagen.
Wir sind drüber.
Das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Integration fällt nicht vom Himmel.
Das Herz ist weit. Mein Herz ist leider nicht unendlich weit. Es ist, hat seine, die Grenzen seiner Weitigkeit ungefähr im Jahr 2015 erreicht.
Ja, und vor allen Dingen, das Ding an der ganzen Sache, es werden denn ja auch immer Vorzeigemigranten gezeigt. Ne, guck mal hier, und ne, die war jetzt letztens erst wieder, ne, guck mal hier, diese Krankenschwester oder Ärztin aus Syrien, ne, mit weißem Kopftuch und so. Das ist ja der Vorzeigemigrant, der wird dann vor die Kamera geschleppt, und dann, weißt du, das Problem ist, mir ist es mittlerweile völlig scheißegal, ob es auch unter Migranten ganz nette Leute gibt, die sich integrieren und lalala, weil das sind die, von denen bekommst du im Normalfall, bekommst du von denen nicht viel mit. Was mich stört bei der ganzen Sache ist, dass es genügend auf der anderen Seite gibt, die das halt nicht wollen und dadurch unsere angestammte Gesellschaft verändern. Und wir hatten es ja vorhin mit den Jugendlichen. Die passen sich dementsprechend an. Und das ist so ein Faktor, dass es potenziert sich dann halt. Ja, die geben das ja dann auch in ihren Freundeskreisen weiter und bla und so weiter. Und dann kommen noch mehr dazu und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, da ist der Zug für mich komplett abgefahren.
Das ist halt das Ding. Also Leute wie er und damit wahrscheinlich auch sinnbildlich für die CDU selber. Die sind selber mitschuld. Sie sind selber mitschuld und sie wollen noch nichts verändern. Roland Koch möchte genau das für Deutschland, offensichtlich. Also die Kritik müsste viel fundamentaler sein. Sie müsste viel härter sein. Der redet hier immer noch über Integration, während Schüler aus Angst vor dem Islam zum Islam konvertieren. Also nicht aus Angst vor dem Islam, sondern aus Angst zum Islam konvertieren an Berliner Schulen. Das ist das, was passiert, und er redet darüber, wie wir Integration besser hinkriegen können. Die deutschen Kinder nehmen eine Religion aus einem ganz anderen Kulturraum mittlerweile an, um sich anzupassen. Es ist durch. Das Thema ist durch. Integration ist durch.
Die kostet Geld, die kostet auch.
Er selber, indem dass er das die ganze Zeit sagt und sagt, wir müssen da noch mehr machen, hält diesen Mythos am Leben, dass es noch nicht längst gescheitert ist. Er hält diese Leute in dieser Stasis, in dieser Traumwelt. Und dann sagt Oma Erna zu Hause, ja gut, ne? Also hat der Roland Koch, der hat gesagt, da müssen wir auch schon, da muss schon mehr Geld rein. Nein! Dann
müssen wir uns noch mehr anstrengen. Vor allen Dingen ist es immer so, wir müssen uns noch mehr anstrengen, damit sich eine Gruppe von Menschen hier bei uns integriert. Integration ist eine Bringschuld, keine Hohlschuld. Da müssen wir nicht großartig eigentlich das drüber diskutieren. Und dieses Framing ständig, dass wir hier irgendwas machen müssten. Wir müssten hier irgendwie quasi dafür sorgen, dass sie sich auch, wer sagt das? Ich glaube, einer von den Grünen damals, ne, dass die sich hier in unserem Sozialsystem wohlfühlen und so ein Kram. Nein, einfach nur noch nein.
Wenn du
diskutier da nicht mehr mit darüber irgendwie.
Ja, also wenn du länger drüber nachdenkst, dann ist es eigentlich auch unglaublich grausam, was eigentlich den Leuten angetan wird. Es ist schon hart.
Die kostet Konfliktmanagement, und wenn man sich das nicht mehr beherrschen kann und in einer Kindergartengruppe, in der noch 2 Menschen, die deutsche Sprache können, und 13 Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche sind, die nicht die deutsche Sprache beherrschen, ist Integration eine vergleichsweise komplizierte Aufgabe. Das muss man einfach halt.
Alter.
Ja, na klar. Es ist immer eine komplizierte.
Zwei von 13 sind deutsch. Naja, man muss schon sagen, das ist vergleichsweise eine komplizierte Aufgabe dazu, dass sich 13 in die Kultur von den 2 hinein integrieren, ist eine vergleichsweise komplizierte Aufgabe. Es ist unmöglich. Mann, in dem Moment auch vorher. Also, es geht nicht um die Hälfte. Es geht darum, wahrscheinlich, ich glaube, der Anteil, der Ausländeranteil in einem Land, wo es nicht zur Bildung von Parallelgesellschaften oder nicht zu einer Bildung von Parallelgesellschaften, die problematisch werden durch ihre Größe irgendwann. Ich glaube, dieser Punkt, den haben wir überschritten höchstwahrscheinlich bei 8%, 5% Anteil. Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon weit drüber. Das sehen wir.
Wir sind weit drüber.
Das siehst du. Die Kindergartengruppe, 2 deutsche Kinder, 13 nicht deutsche. Das ist komisch. Ja, das war davor. Die Grenze war davor und sie war höchstwahrscheinlich bei einem Ausländeranteil oder Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund bei wahrscheinlich 8% oder so. Also wir haben es irgendwann, gerade seit 2015, aber auf dem Weg durch die 90er überschritten.
Ja, vor allen Dingen, weil du wirst
nicht mehr integrieren.
Nein, vor allen Dingen, es kommen ja immer wieder neue Menschen, sage ich jetzt mal, zu uns, aber diejenigen, die gut Ausgebildeten zum Beispiel, ja, oder die halt noch einen, lieber Verfassungsschutz, bitte jetzt nicht wörtlich nehmen, aber die eine deutsche Kultur pflegen, ja, die wandern ja aus. Seit 2015, da brauchst du dir nur die Statistik angucken, das hat einen Riesensatz nach oben gemacht.
Ja.
Dass genau diese Menschen dann auswandern. Das heißt, es sei eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, bla 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 bla, kann ich auch nicht mehr hören. Aber dieser Bevölkerungsaustausch, der ja stattfindet, ja doch, muss man muss auch Dinge mal so benennen.
Jetzt rufe ich aber Feser an. Ach nee, die ist ja gar nicht mehr.
Das ist jetzt Dobrindt.
Jetzt rufe ich aber Alexander an.
Es findet ja, und ich meine das gar nicht irgendwie als rechtsextremistische Verschwörungstheorie, dass das irgendjemand orchestriert und genau das irgendwie macht und plant oder sonst irgendwas, sondern dieser Bevölkerungsaustausch, der findet ja statt, denn aus anderen Ländern Menschen hier einwandern und größtenteils diejenigen, die hier sozialisiert sind oder worden sind und diese Kultur, mit dieser Kultur aufgewachsen sind, das Land dann verlassen. Dann ändert sich das ja noch schneller. Also,
ja, hochqualifizierte deutsche Fachkräfte wandern ab. Übrigens sehr gerne in die Schweiz. Warum eigentlich?
Gute Frage.
Der menschengemachte Bevölkerungswandel.
Auch mal zu. So, Angela Merkel hat ja mal gesagt, wir schaffen.
Aber es ist ein beobachtbarer Zustand. Die Anteiligkeit mit Migrationshintergrund erhöht sich immer mehr. Der Anteil der Deutschen in den Schulklassen wird immer kleiner. Was ist es denn? Es ist halt nur, du darfst sagen, oh, es ist so divers und bunt geworden. Dann darfst du es aussprechen. Dann darfst du ansprechen, die Demografie hat sich verändert. Wenn du dann sagst, ha, und ist das dann in 20 Jahren noch das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin? Na, hat sich gar nichts verändert. Ja, nur noch mehr Geld für die Integration.
Sie und Herr Merz haben noch etwas gemeinsam. Sie gehören diesem Antenpakt, diesem sagenumwobenen Zusammenschluss junger CDU-Politiker der 79.
Das war jetzt das Thema AfD und Migration. Ich schau mal gerade, ob das immer noch hier, ich schau mal kurz in den Upload von Maischberger rein, wartet kurz. Sie haben nämlich netterweise Timestamps reingeschrieben, das ist toll. Man hätte auch Kapitel machen können.
Aber es ist selten.
Ah, haben sie auch. Nationale Identität, Polarisierung in der, Moment, also wir sind noch beim Thema.
Begann, sie sind später dazu gekommen, Merz ist noch später dazu gekommen und Angela Merkel hat mal in ihrer Biografie über diesen Antenpakt geschrieben und ihre Haltung zu ihr, da schrieb sie, in ihren Augen musste ich als Parteivorsitzende allenfalls eine Zwischenlösung gewesen sein, wenn nicht gar ein Betriebsunfall. Was war Frau Merkel in ihren Augen? Betriebsunfall oder Zwischenlösung? Ach, das ist ja
die Abrissbirne Germanys.
Honeckers Rache.
Das beides interessante Begriffe, über die man diskutieren kann zu der Frau, ja?
Mhm. Das ist Quatsch. Also zunächst einmal muss man ehrlicherweise sagen, dieser Antenpakt ist einfach genial. Wir sind alles...
Merkel hat durch diese Grenzöffnung bzw. Nichtschließung so viel Leid zu verantworten. Also so viele Dinge, die hier in Deutschland passiert sind, wurden an diesem einen Abend erst überhaupt möglich gemacht, an dem sie gesagt hat, wir machen die Grenzen nicht zu.
Und das hat sie, das ist so krass, niemand hat sie aufgehalten.
Nein,
niemand.
Nein. Es war ja auch kurz davor eben nicht so zu kommen, ne? Also die Grenzsoldaten, der Grenzschutz, die waren alle schon am Start. Also es war nur noch der Moment, wir können hier jetzt die Grenzen zuhalten, Frau Merkel. Das wird dann aber auch Bilder produzieren, die sind nicht schön. Ja, weil da werden Leute abgeführt, da wird ein Wasserwerfer, was auch immer. Ja, wir werden diese Grenze schützen und das sieht dann nicht schön aus. Dann hat sie gesagt, ja, mach mal auf. Mach halt auf. Ja. Komm, mach auf.
Ja, das ist im Grunde genommen, also für Deutschland war das die Fehlentscheidung schlechthin. Es war wirklich, also Deutschland oder deutsche Regierungen haben grundsätzlich immer irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen. Aber das, wie gesagt hat, sie keine unschönen Bilder an der Grenze haben wollte. Das war die Fehlentscheidung, die unser Land nicht nur die letzten 10 Jahre geprägt hat, sondern wenn man jetzt ganz pessimistisch in die Zukunft guckt, was letztendlich, das wird dann irgendwann der Punkt sein, wo es dann in den Geschichtsbüchern heißt, das war der Punkt, wo das Land Deutschland untergegangen ist. Dann hat es noch 30 Jahre gedauert und dann waren sie weg. Wie damals bei den Römern, ne,
im
Römischen Reich, Dekadenz, ne, und so weiter und dann, ne, ausländische Horden, die dann...
Aber du siehst die Parallelen auch, ne? Also so spätrömische Verhältnisse, auch was den Hedonismus angeht, all das sind schon Stadien, in die Gesellschaft in Teilen eingetreten ist, was einen auch pessimistisch stimmen kann.
Die Hühnchen mit Windeln im Dom.
Ja,
ja wirklich, Freunde, und wir sehen uns gerne und wir sehen uns auch immer noch. Aber unabhängig davon, du bist damit bis ins Wikipedia gekommen. Ich kann keine Interview-Diskussion.
Ich bin jetzt auch in der Wikipedia, dank dem Öffentlich-Rechtlichen. Danke.
Diskussion machen, ohne ich dass man sozusagen in diese Klassifizierung reinkommt. Einfach klasse.
Alter, was redet er?
Hätte man in keiner Weise erfinden können.
Aber das ist
können.
Jetzt sehr elegant.
Aber
und
richtig ist
Frage.
Natürlich, zu diesem Zeitpunkt waren eine große Zahl der Menschen, die dort zusammen waren, auch einflussreich, heute nicht mehr der Fall, in der Partei. aber Angela Merkel war nun alles.
Die Frage war, er redet weiter.
Ja, das ist halt typisch CDU, ne? Viel reden und nichts sagen.
Ich halte das nicht mehr lange aus.
Andere als ein Betriebsunfall, Angela Merkel, hat sich politisch durchgesetzt. Und das ist...
Gut.
gut. Mhm. Menschen müssen sich in Politik durchsetzen. Am Ende in dieser Welt kann das nur einer sein. Das hat Friedrich Merz, den heutigen Bundeskanzler, damals extrem getroffen, weil das in einer für ihn sehr schwierigen Situation war.
Oh, Moment. Er hat gerade gesagt, ne, in dieser Welt, ne, da kann es nur einer sein, der sich dann da durchsetzt. Ich dachte, wir haben eine parlamentarische Demokratie und im Bundestag, da wo die Gesetze dann auch beschlossen werden, macht man das auf Grundlage von Mehrheitsabstimmungen.
Ja.
Ja, das ist nicht das, was er da gerade gesagt hat. Er hat sich gesagt, hier in der Politik setzt sich dann einer durch und das ist dann auch gut so.
Tja, der Führerkult, da haben wir ihn wieder. Ne? Eindeutig faschistisch, wie hier argumentiert wurde.
Ja. Lieber Verfassungsschutz, bitte einmal notieren. Ne? Der Typ heißt übrigens Roland Koch. Kennt ihr? Ne? Sendung war Maischberger. Abrufbar, ne? Dann und dann. Ne? Wisst ja, wie das geht. Habt ihr ja auf 1100 Seiten, habt ihr das ja gut hingekriegt.
Ich lese ja auch gerade. Ja, aber ihn lassen sie reden. Das stimmt, ne? Alter, hätte sich irgendein AfDler jemals in so vielen Nebensätzen und Gebrabbel versenkt, der hätte halt, du hast noch nicht mal die Chance, ins Gebrabbel zu kommen als AfDler. Aber der hier, lass mal Opa ein bisschen vom Krieg erzählen.
Das hat mich, ehrlich gesagt, nicht so richtig getroffen, weil ich durch andere schwierige Situationen gegangen war und schon fest der Meinung war, das ist nicht mein Platz, den ich suche. Aber ich habe damit auch sehr tolle Zeiten erlebt. Ich habe 5 Jahre lang gemeinsam mit Angela Merkel die Wirtschafts...
Okay, mehr wird da nicht kommen. Ja, also ich weiß, dass er nicht mehr kommt. Roland Koch, meine lieben Freunde.